Ja, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Waldemar ist heute bei uns in Buhr und ich bin heute bei euch. Heute haben wir Kanzeltausch. Es hat sich leider das Termin nicht so ergeben. Wir möchten uns heute mit 2. Korinther 5 beschäftigen. Ich lese das einmal nach der Elberfelder und dann nach einer etwas moderneren Übersetzung zum besseren Verständnis. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Da schreibt Paulus: Denn wir wissen, dass unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, sondern ein ewiges Haus in den Himmel. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehen uns danach, mit dieser unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet und nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in diesem Zelt seufzen, beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber hierzu bereit hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir wandeln, durch Glauben nicht durchschauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, entsprechend, was er getan hat, gut oder böse. Jetzt lese ich immer nach der Einheitsübersetzung, die ist ein bisschen verständlicher. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung oder einen Bau von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes, sondern ein ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche vom ewigen Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch ersten Anteil des Heiligen Geistes gegeben. Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leibe zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leibe auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir nicht unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Soweit diese Verse. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen ausholen. In unserem Medienzeitalter wird uns heute viel Wissen vermittelt. Auch viel unnützes Wissen. Vieles, was wir auf Facebook lesen, in der Tageszeitung, im Fernsehen, an vielen Berichten und was nicht alles. Auf uns strömt eine Fülle von Informationen ein und wir wissen oft gar nicht, ja, stimmt das denn richtig? Wir können es ja nicht nachprüfen, wir sind ja Laien. Wir sind ja die Empfänger, nicht? Und können das ja nicht nachprüfen. Vieles unnütze Wissen, zum Beispiel. Wen interessiert das, dass in der Londoner U-Bahn jedes Jahr 75.000 Regenschirme stehen bleiben? Ja, also mich interessiert das nicht. Das kommt auch in den Zeitungen. Also, oder dass der Film Titanic 3 Stunden und 14 Minuten dauert. Genau die gleiche Zeit brauchte die Titanic, um unterzugehen. 3 Stunden und 14 Minuten. Auf der Titanic gab es mindestens 4 Klassen. 1. Klasse, Superklasse, 2. Klasse und so weiter. Und als die Titanic unterging, gab es nur 2 Klassen. Das waren die, die gerettet wurden, die ein Rettungsboot hatten. ein Sinnbild der Errettung durch Jesus. Und die, die keins hatten, die untergingen, im eiskalten Nordatlantik ertranken. Grausam, grausamer Tod. Oder unnützes Wissen, in Japan ist es üblich, am Arbeitsplatz ein kurzes Schläfchen zu halten. Das sieht der Chef ganz gerne. Dann weiß der, oh, der Mitarbeiter, der hat aber tüchtig gearbeitet. Der ist richtig müde geworden. Und manche, die gar nicht müde sind, die tun und so, als ob sie schlafen, damit der Chef denkt, oh, der hat aber tüchtig gearbeitet. Also, das ist auch so. Oder wen interessiert es, Alexander der Große, nicht? Der ganze Kontinent eroberte, nur 1,50 Meter groß war. Also, Alexander der Große war in Wirklichkeit ganz klein. Oder wusstet ihr, dass Co-Pilot und Pilot nie das Gleiche essen? Warum? Wegen einer Lebensmittelvergiftung. Wenn einer mal krank wird, damit ein anderer das Flugzeug fliegen kann. Also, vieles ohne zu wissen, was unser Kurzzeitgedächtnis auch sofort aussortiert. Und hier in der Bibel lesen wir im 2. Korinther 5, da sagt Paulus, wir wissen. Das ist ein Wissen. Das ist ein Wissen, was unterstrichen ist durch Gottes Wort. Oder Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oh, diesen Vers, dieser hat mir damals gefallen. Ich habe ihn ausgeschnitten, nicht, auf eine Postkarte und in mein Büro gehängt. Nicht? Und bei uns in der Firma haben wir gut gewirtschaftet. Wir haben einen Erfolg nach dem anderen gehabt. Nicht? Und ach, da habe ich den Vers gesehen. Ach, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken. Ah, prima, schön. Aber eines Tages ging alles bergab. Ja, da wurde Verluste eingefahren, Mitarbeiter entlassen. Eines Tages sagte mein Chef, Herr Arnold, ich möchte, dass Sie auch nicht am Jahresende zu Hause bleiben. Wir machen das fertig und so, nicht? Das wissen Sie ja, ne? Ja, da habe ich wieder den Bibelvers angesehen. Wir wissen, dass die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten wirken. Stimmt denn der Vers? Ja, der stimmt auch. Auch in Krisenzeiten stimmt das. Wir wissen, Krisen, da reifen wir heran, nicht? Oder wie Hiob sagte, nicht, als er geprüft wurde, plötzlich sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war wie eine Fanfare, mitten in der Versuchung. So viel Glauben hatte er. Er konnte den Satan noch so quälen und noch so prüfen. Der Apostel Paulus schreibt hier, wir wissen, dass wir, ja, was wissen wir denn? Wir wissen, dass unser irdisches Zelthaus zerstört wird. Nur begrenzt. Zelthaus. Und dann wissen wir, dass wir eine Behausung von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, sondern ein ewiges Haus in den Himmeln, sagt er. Paulus war ja Zeltmacher und er hatte wohl Ahnung von so Zelten. Nicht? Es gibt ja Zelte, die ziemlich dauerhaft sind, so die evangelistischen Zelte, Zeltverkündigung. Oder Beduinenzelte sind auch ziemlich dauerhaft. Und die Israeliten damals in Korinth, die wussten auch, nicht? Die Stiftshütte war ja auch ein Zelt, das durch die Wüste getragen wurde, 40 Jahre. Aber es war immer ein Provisorium. Das Zelt ist immer ein Provisorium, auch wenn es Jahre, Jahrzehnte hält. Und das ist nun mal so. Und eines Tages ist das Zelt verschlissen, dann ist es kaputt. Und damals unter Salomo wurde dann Gott ein Haus gebaut und dann war die Stiftshütte nicht mehr nötig, sondern es war der Tempel dafür, das Volk Israel. Und Paulus vergleicht unseren Leib ja mit einem Zelt oder mit einem morschen Gebäude. Wenn wir älter werden, dann knirscht es im Gebälk, dann brauchen wir eine neue Hüfte oder ein neues Gelenk oder brauchen dies und das und nicht. Und wir müssen dann, die Arztpraxen sind voll, nicht? Wenn es keine Senioren gibt, dann werden die Arztpraxen schon alle pleite, nicht? Und die ganze Gesundheitsindustrie lebt davon, von diesen, ja, diesen erneuerten und diesem großen Markt der älteren Menschen. Am 15.05. durfte ich die älteste Schwester bei uns in der Gemeinde beerdigen. Friedel Schröder wurde 103 Jahre, stand kurz vor 104 Jahre. Sie hat also sehr viel erlebt. Sie wurde sehr alt Und sie war ein Gemeinschaftsmensch, ein fröhlicher Mensch. Aber die letzten Jahre waren nicht gut. Demenz, sie hat uns gar nicht mehr erkannt nach Corona. Und es war schon schwierig. Ja, die letzte Wegstrecke war wirklich schwer. Unser Körper ist also aus irdischem Material entstanden, das auch durch die Sünde gezeichnet ist. Nicht? Früher gab es ja keinen Verfall. Nicht? Bis der Mensch gesündigt hat. Der Mensch im Paradies hat nur ein Gebot übertreten. Nicht 10, nicht 100, ein Gebot übertreten. Und schon kam der Tod in die Schöpfung hinein. Paulus hat diesen Brief geschrieben, den 2. Korintherbrief, den sogenannten Tränenbrief. Wir merken, wenn wir den Brief mal ganz lesen, dass dieser Brief ja sehr viel Wehmut enthält. Nicht? Er nimmt schon innerlich Abschied, wie er später zu Timotheus schreibt, 1. und 2. Brief dem Timotheus. Und hier sagt er so, gibt er nochmal letzte Anweisungen, damit die Gläubigen wissen, was sie erwartet, damit wir keine Angst vor dem Sterben haben und nicht denken, na, wir fliegen dann irgendwo als geistlose, hüllenlose Wesen irgendwo herum. Nein, nein. Für Menschen, die Jesus nicht kennen, scheint das irdische Leben ja irgendwann zu Ende. Und manche unterstreichen das dadurch, dass sie sich einäschern lassen. Dann sagen sie, also wenn ich eingeäschert bin, dann kann mir nichts mehr passieren, dann bin ich nicht mehr nur noch Staub, nicht? Und dann komme ich nicht mehr ins Gericht. Und das ist natürlich Unsinn. 1. Mose 18, da steht ein schöner Satz. Da besucht Gott 3 Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vielleicht. Aber Gott besucht Abraham und sagt zu ihm, dem fast 100-Jährigen, in einem Jahr komme ich wieder und dann wird Abraham und Sarah einen Sohn bekommen. Dann lacht Sarah in der Hütte. Und dann sagt Abraham, sollte mir dem 100-Jährigen doch also Lust überkommen, in dem Alter. Und dann sagt Gott einen ganz entscheidenden Satz, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein oder unmöglich sein? Dem Herrn ist nichts unmöglich. Wir Menschen sind beschränkt. Aber Gott ist nichts unmöglich. Dem Herrn ist nichts unmöglich, auch die verbrannt sind. Als ich vor einigen Jahrzehnten in Pearl Harbor war, auf Hawaii, da liegt die Arizona, das Schlachtschiff der Amerikaner, auf Grund, 12 Meter Tiefe. In der Arizona sind noch 1002 US-Soldaten, die mit untergegangen sind in einem Wassergrab, und darüber ist eine schwimmende Gedenkstätte gebaut, da kann man mit dem Boot hinfahren, eine Führung. Und das dient zur Ermahnung. Denn damals im Dezember, als die Japaner angriffen, 1941, da fühlte man sich so sicher, nicht? Da wähnte man den Feind ganz weit draußen, uns kann ja nichts passieren, man ging Golf spielen und Tennis spielen und plötzlich kam der Feind mit Flugzeugträgern und Flugzeugen und hat die ganze Pazifikflotte der Amerikaner in Grund und Boden gebombt. Das ist der Preis der Sorglosigkeit. Ganz plötzlich. Also eine schwimmende Gedenkstätte. Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein, auch die Eingeschlossenen im Kriegsschiff werden einmal auferweckt werden und die Gläubigen sind bei dem Herrn. Also keine Sorge, die Wiedergeborenen sind nicht irgendwo in einem luftleeren Raum, wenn sie gestorben sind, oder sie ruhen irgendwo als geistlose Wesen, sondern sie haben die feste Gewissheit, wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Punkt. Wir müssen den Satz genau lesen. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott vielleicht bekommen. Und der ist in der Mache? Nein, wir haben, der ist schon bereit. Was sagt Jesus, Johannes 14? In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereite, werde ich euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist die feste göttliche Zusage. Und dazu gehört eben Glaubensgehorsam, Glaubensmut und Glaubensfreude. Paulus hatte diese feste Gewissheit, die Gewissheit, Heilsgewissheit nennen wir das auch. Ihr Lieben, alle Religionen dieser Welt haben keine Heilsgewissheit. Nur die Bibel, Gottes Wort, schenkt uns Heilsgewissheit. Du darfst dir gewiss sein, dass du eines Tages bei Jesus bist. Wir wissen, das ist keine Annahme, keine Spekulation, kein theoretisches Wissen, so wie uns das manchmal im Fernsehen kommt. Nicht? Vor 80 Millionen Jahren sagen die, das können auch 85 Millionen sein oder gar nicht. Also wird viel spekuliert, viel dummes Zeug geredet. Nicht? Aber hier sagt Paulus, wir wissen von höchster göttlicher Autorität. Er ist das besondere Gefäß des Herrn Jesus, den er zubereitet hat für die Völker. Er ist der große Völkerapostel, der uns die Geheimnisse des Evangeliums kundtut aus erster Hand. Ein nicht mit Händen gemachtes, sondern ein ewiges Haus. Das heißt, der große Umzug kommt irgendwann. Dann wechseln wir vom Zelt in das feste Haus. Ich will das mal vergleichen. Kinder, auch unsere Kinder, haben, wie sie klein waren, dann im Sommer gerne im Garten gezeltet. Nicht? Schönes Abenteuer. Im Garten zelten, nicht? Und dann wissen auch genau, wenn man Gewitter kommt oder sonst irgendwie was, nicht? Und dann können sie schnell ins Haus. Das wissen sie. Ja. Und dann wurde auch allerlei Spökes gemacht im Zelt und viel Spaß und viel Abenteuer. Schöne Zeit. Aber sie wussten, das Zelt ist immer ein Provisorium. Nicht? Und auch die Camper, die unterwegs sind, wissen, das Zelt, das ist immer ein Provisorium. Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 14, ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so oft es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hast. 2. Petrus 1, Vers 4. Und es ist tragisch, wenn Menschen so tun, als würden sie ewig leben. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ich nehme alles mit. Als meine Frau und ich vor langer Zeit in Portofino waren, in Italien, da liegen dann die schönen Yachten, nicht die teuren Yachten, haben wir gesehen. Da kamen dann Beiboote, haben dann Champagner an Bord gehievt und hübsche Frauen waren an Bord, nicht? Und ach, man hat alles mitgenommen, nicht? Das, was kostet die Welt, nicht? Und doch ist ja alles mit dem Makel der Vergänglichkeit behaftet. Nicht? Das ist alles heute. Morgen ist schon wieder vorbei. Nicht? Gestern waren wir noch 25 und heute sind wir schon, ja, wer weiß wie alt. Ja, das geht so schnell. Das geht alles schnell vorüber und wir können es nicht aufhalten. Nicht? Können es nicht aufhalten. Im Hebräerbrief lesen wir, denn wir haben ja keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir damals für die alttestamentlichen Gläubigen. Das heißt, wir sind unterwegs. Jeden Tag sind wir unterwegs. Und jeden Tag auch die Älteren merken das, nicht? Die uns unser irdischer Leib auch zu schaffen macht, nicht? Wir merken das jeden Tag. Christen haben dagegen eine lebendige Hoffnung. Sie wissen einmal, wir werden einmal bei Jesus sein. Bei ihm und werden ihn sehen, wie er ist. 1. Korinther 15, Vers 22, sagt der Apostel Paulus, wie wenn Jesus wiederkommt und uns überkleiden wird mit dem Ewigkeitsleib, dann wird das geschehen. In einem Nu werden wir überkleidet. Das bedeutet, dass unser vergänglicher Leib überkleidet wird mit dem ewigen Leib. Danach sehnen wir uns. Es gibt ja zwei Menschen im Alten Testament, die sind nicht gestorben. Wer weiß das? Wer das sind? Bitte? Ja, genau. Henoch und Elia. Und interessant von Henoch ist, da wird in 1. Mose 5, glaube ich, ja, 1. Mose 5 berichtet. Da heißt es geheimnisvoll, wir wissen ja gar nicht viel über ihn. So zwei Sätze. Henoch wandelte mit Gott. Und dann weiter heißt es, er zeugte Methusalem oder Methuschala. Und mit 365 Jahren wurde er weggenommen. Henoch lebte mit Gott. Also zweimal wird erwähnt, Henoch lebte mit Gott. Was heißt das? Das heißt, bei genauem Überlegen, Henoch hatte solch eine tiefe persönliche Liebesbeziehung zu Gott, dass Gott ihn eines Tages wegnahm und hat gesagt, komm zu mir. Henoch, du bist ein netter Kerl. Ach, komm rauf. Komm zu mir. So ist Gott. Hätte ihn einfach weggenommen. Methuselah, der lebte 969 Jahre. Stell dir mal vor, die Rentenversicherung wäre dann pleite. Wenn überhaupt so lange bestehen will. Das nur am Rande. Also, in diesem Körper, der ist vergänglich und da haben wir unsere Sorgen und Probleme. Henoch wandelte mit Gott und wurde entrückt. Und bei Elia war das so, Elia war ein Mensch, der ganz gehorsam war. Wir wissen die Geschichte auf dem Karmel. Da standen dem 450 Baalspriester gegenüber und 400 Priester der Aschera. 850 Götzenpriester standen ihm, dem alleinigen Propheten, gegenüber. Und das Volk Israel wusste nicht so recht. Da sagt Elia, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Wir machen jetzt einen Altar, einen großen Altar, und ich gebe noch ein paar Eimer Wasser drüber. Und dessen Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. No, da haben dann die Baalspriester dann gebetet und was nicht alle. Und dann hat er sich dann lustig gemacht. Na, euer Gott kommt ja gar nicht. Ne? Vielleicht ist er austreten, ne? Oder ist gerade in Urlaub, nicht? Und dann seine Späße gemacht. Ne? Ja, und als sie dann zu Ende waren, dann hat er Gott gebeten. Herr, antworte du doch. Führe dein Volk. Und dann antwortete Gott mit Feuer und kam herab aus dem Himmel und verzehrte den ganzen Altar, und auch das Feuer wurde aufgelegt durch Feuer. Und da wurde dem Volk Israel da, das ist unser Gott. Das ist der lebendige Gott. Dann sehen wir auch die Krisen bei Elia. Als Isabel dann sagte, wenn ich dich packe, bringe ich dich um. Und plötzlich brach sein ganzes Glaubensgerüst zusammen. Und er wollte nur noch sterben und am Ginsterbuch Strauch legte er sich. Dann sagte Gott zu ihm, was tust du da, Elia? Ja, ich wollte. Dann ging er zum Bach Kidron, die Raben versorgten ihn. Ja, mit Fleisch und Wasser hatte er ja. Ja, und dann, als der Bach versiechte, weil ja Trockenheit war, dann zu der Witwe nach Zapat. Aber immer war er da. Er wandelte mit Gott. Und eines Tages nimmt er Abschied. Und dann, wie nimmt er Abschied? Der hat ihm gesagt, ich hole dich ab im feurigen Wagen. Und da kam ein feuriger Wagen und feurige Pferde vom Himmel und haben den Elia mitgenommen hinauf in den Himmel. Das ist schon wunderbare Beispiele. Und Paulus schreibt dir, der Geist Gottes hat uns jetzt schon eine Anzahlung gegeben durch den Heiligen Geist. Er erinnert uns durch sein Wort daran. Also eine Anzahlung, nicht? Ist noch nicht das volle Programm, nur eine Anzahlung, nicht? Deshalb sagt er, deshalb sind wir guten Mutes. Natürlich, wenn wir sterben oder wenn jemand stirbt, dann ist das erstmal eine traurige Sache. Er hinterlässt Angehörige, er hinterlässt eine Lücke. Tod reißt immer Wunden auf, natürlich. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wohin wir denn gehen, was auf uns wartet. Wir sind guten Mutes, wir sind keine Kinder von Traurigkeit. Wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern den Kopf nach oben blicken. Denn wir wissen, dass unser irdischer Leib vergeht und wir einen Bau von Gott haben. Und wir werden bei Jesus sein. Paulus sagt das im Philipperbrief, um uns noch mal ganz sicher zu machen. Da sagt er, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ist weit besser bei Christus, aber ist weit besser jetzt bei euch zu sein, weil ihr mich ja noch braucht als Apostel. Ich muss euch ja noch unterweisen. Aber ich habe Lust eigentlich bei Jesus zu sein. Noch ein Beweis. Auf dem Berg der Verklärung.
Da heißt es, da wurde Jesus umgewandelt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und plötzlich waren zwei Gestalten bei ihm, Mose und Elia, und unterredeten sich mit Jesus über das, was in Jerusalem das Werk, wie es ausgehen würde. Und das war solch ein wunderbarer Moment, solch ein wunderbarer Ausblick und Anblick, dass Petrus sagte, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Hier, lass uns Hütten bauen. Hier ist es schön. Hier ist etwas ganz Herrliches. Wir sind Zeuge etwas einer übernatürlichen Dimension von Herrlichkeit. Das hätten wir so nie erwartet. Und woran haben Sie das erkannt, dass das Elia und Mose sind? Ja, sie haben sich angesprochen. Du Mose, geh jetzt nach Jerusalem, Elia und so weiter. Sie haben sich unterhalten. Das sind auch Glaubensbeweise, die uns stark machen sollen.
Der Teufel will uns immer verunsichern. Er sagt, du weißt nie, was kommt. Ist schon mal einer zurückgekommen? Natürlich sind schon viele zurückgekommen. Jesus ist zurückgekommen. Wir dürfen gutes Mutes sein. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 43, dieses Verwesliche muss Unverwesliche anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und er sagt, am liebsten möchte ich ja, dass ich, wenn Jesus wiederkommt, ich mit dem himmlischen Leib überkleidet werde, dass ich natürlich durch das Tal des Todes nicht gehen muss. Wer stirbt denn schon gerne? Das Sterben kann oft in verschiedenen Phasen beginnen. Manche Menschen sind schon tot und merken es gar nicht, weil sie ohne Gott leben, weil sie im Finstern sind. Das ist schon der Tod ohne Gott. Ich komme zum Schluss. Paulus sagt hier mit großer Gewissheit zweimal, so sind wir guten Mutes. Er weiß ganz genau, was auf ihn wartet. Wir werden überkleidet werden. Und wenn wir durch das Tal des Todes gehen, dann sagt uns der Psalm 23, du bist da, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Also die Bibel gibt uns immer wieder neue Hinweise, dass wir guten Mutes sind, dass wir zuversichtlich sind. Auch wenn wir Not und Sorge haben, wenn wir krank sind und wenn wir so finstere Stunden haben, hat ja jeder von uns, dann grübelt da vor sich hin und dann ist er so ganz down. Nicht? Denkt da, manchmal haben wir so ganz negative Gedanken. Dann sollen wir daran denken, sei guten Mutes, du gehörst Jesus. Du hast einen Platz im Himmel, einen festen Platz, einen Bau von Gott, der wird nicht nur erst hergestellt, der ist schon da. Wir haben ihn. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Darüber muss man gar nicht spekulieren. An der Börse kann man spekulieren, aber da über das Wort kann man nicht spekulieren. Das steht da so. Wir sind guten Mutes. Und dann sagt er, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Das ist nicht der Richterstuhl, das ist der Preisrichterstuhl, damit jeder empfängt, was er getan hat. Ja, der Jesus wird eines Tages zu denen sagen, die sich für ihn eingesetzt haben, sagen, nicht herzlichen Dank, schön, dass du immer für mich da warst, sondern sie bekommen Lohn. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, sagt der Hebräerbrief, und denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Also Gott gibt Lohn, darauf besteht er. Er gibt Lohn seinen Kindern, die ausgeharrt haben. Und das können wir also zuversichtlich sein, dass Jesus bei uns ist, durch den Heiligen Geist, den er uns jetzt schon als Anzahlung gegeben hat. Und wenn wir eines Tages unsere Augen schließen, wissen wir, wir sind bei ihm in alle Ewigkeit. Und dann ist es so schön in 1. Korinther 15, Vers 55, der letzte Satz, da ist auch solch ein wunderbarer Ruf, denn sagt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht, das ist auch so ein Fanfarenstoß. Nicht? Wir haben den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen macht er uns zu Kindern Gottes. Aus Sünder sind Kinder Gottes geworden. Vom Tode sind wir zum Leben hinübergetragen, durch den Glauben.
Der Glaube ist die Wasserleitung, durch den die Gnade fließen kann. Noch einmal, der Glaube ist die Wasserleitung, durch den die Gnade fließen kann. Hast du keinen Glauben, kann die Gnade nicht fließen. Nochmal, Gott sei Dank. Und das ist sogar in unserem Sprachgebrauch eingegangen, im deutschen Sprachgebrauch. Wenn wir sagen, oh ja, Gott sei Dank, die Verwandten kommen nicht. Gott sei Dank, nein, also die Gott sei Dank, nicht? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus macht dich und mich zu Teilhabern seines Sieges. Das ist das, was Gott uns schenkt in seiner Fülle. Wir können es gar nicht begreifen. Und hier in der Bibel, die Zeit ist ja begrenzt, ahnen wir etwas davon, von dieser übergroßen, dimensionalen Herrlichkeit, eine andere Wirklichkeit. Wir denken immer, das, was wir hier sehen, das ist also alles real, das ist so, eine andere Wirklichkeit gibt es nicht. Es gibt noch eine ganz andere Wirklichkeit. Es gibt nicht nur einen Himmel. Das Wort Himmel steht in der Bibel immer in der Mehrzahl. Die Himmeln. Paulus wurde mal bis zum dritten Himmel entrückt und er sah und hörte unaussprechliche Worte, die wir als Menschen gar nicht aussprechen dürfen, die es gar nicht geziemt. Da merken wir eine andere Dimension, eine göttliche Dimension. Wunderbar und herrlich, was da auf uns zukommt. Das ist wirklich, da ist unser Zuhause. Hier, das ist Durchgangslager, wie Friedland. Durchgangslager und anschließend, nicht, sind wir zu Hause. Ich wünsche euch Gottes Segen und ja, möge das Wort in euren Herzen Platz finden und Platz einnehmen, dass ihr gefestigt und gestärkt werdet. Amen. Amen.